Ich hoffe, du hast kein Geld bei der First Republic Bank.
Es kann nicht, wie bei dir im Leben, alles nur Satire sein.
Einzuschätzen, ob so eine Übernahme durchgeht oder nicht, ist letztlich eine Rechtsfrage.
Er hat es kommuniziert und wurde zerstört von seiner Community.
Er hat nur einen einzigen High Conviction Trade im Moment und das wäre Short den US-Dollar.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 39 des Marktgeflüster-Podcasts. Holger, what a time to be alive. Ich sehe ein voll gepacktes Skript, viele Punkte zu besprechen heute. Aber vorab schon mal die Frage, wie hast du dich von deinen Reisen erholt?
Von meinen Nennen? Oh stimmt, ich war ja auch noch in München kurzzeitig. Die Berliner Reise war natürlich emotional die am meisten mitnehmende. Und mir hat ja die ganze Community auch aufgetragen, dass ich einfach mal verifiziere, ob es den Thomas von Finanzfluss wirklich gibt oder ob er einfach nur von den ETF-Anbietern erfunden worden ist. Und kann offiziell deine Existenz hiermit bestätigen. Mhm. Also dich gibt es tatsächlich.
Im Blockchain-Bereich würde man aber jetzt sagen, das Problem mit dir, also das ist das Orakel-Problem, weil diejenigen, die dich nicht persönlich kennen und wissen, dass du existierst, können ja daraus nicht schließen, dass ich existiere, nur weil du es bestätigst. Du könntest ja genauso eine AI sein.
Das ist vielleicht auch am Ende auch die große Verschwörungstheorie.
Also das klassische Orakel-Problem.
Ja, und vielleicht ist es auch die Verschwörungstheorie. Das ist uns alle nicht gefühlt.
Vielleicht. Aber jetzt bitte lass den Podcast nicht nochmal abbrechen, so wie letzte Woche. Ich weiß, ihr hattet einen Riesenspaß mit Markus, den Podcast einfach mal abrupt beenden zu lassen. Ich bin natürlich samstags morgens wach geworden. Wie üblich gegen 13 Uhr, nein, Spaß, schon ein bisschen früher, und habe natürlich das Bett nicht verlassen, bevor ich den Podcast fertig gehört habe, und ich war tatsächlich sehr überrascht, als ich dich reden höre und auf einmal springt mein Podcast-Player um auf Summit, einen anderen Podcast, den ich in der Schleife habe. Ja, das ging alles sehr schnell, war aber auf jeden Fall ein guter Joke. Congrats dafür.
Ich weiß nicht, was da ein Witz gewesen sein soll. Also die Regierung hat einfach unseren Podcast beendet, so ist die Wahrheit einfach. Das kann ich auch nicht länger verschweigen.
Okay, gut. Dann hoffen wir, dass dieser Podcast dieses Mal ausnahmsweise durchgeht. Genau, du hast schon gesagt, Besuch in Berlin. Wir waren natürlich richtig Influencer-mäßig unterwegs, haben ohne Ende Stories gemacht. Scherz beiseite, ich habe sogar
gefilmt. Ich wollte gerade fragen, davon habe ich aber nichts mitbekommen.
Genau, ich habe eine Story gemacht, habe vergessen, sie zu posten. Die liefern wir am Freitag nach. Also heute ist Donnerstag, an dem wir aufnehmen. Bei morgen bin ich leider verhindert, kann deswegen nicht aufnehmen, und wir wollten nicht schon wieder Markus hier als Ersatz reinholen. Auch noch eine kleine du bist der Zug. Ja, eine kleine Anmerkung an der Stelle noch. Mein 10-jähriger Neffe hört diesen Podcast, also das soweit zum Thema jugendfrei und Jugendschutz. Möchte ich an der Stelle nochmal anmerken. Wir hatten aber auch gerade eben noch im Mittagspausengespräch festgehalten, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, nicht zu wissen, wer diesen Podcast hört. Das lässt einem einfach ein bisschen mehr Freiheit, so, dass man nicht überlegen muss, was man sagt. Wie siehst du das?
Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Also, weil wenn wir jetzt wissen würden, wie der sozioökonomische Hintergrund unserer Zuhörer sozusagen ist, dann würden wir ja vielleicht aufpassen, dass wir uns entsprechend denjenigen anpassen und damit aber vielleicht auch neue Menschen verschrecken. Oder wie hast du dir das überlegt?
Stimmt, genau. Genau so war das meine Idee gewesen. Ich warte immer noch auf den Moment, wo deine Zwillinge alt genug sind, den Podcast zu hören, und dann möchte ich mal wissen, wie der Papa sich dann verhält. Und dann will ich die ganz, ganz dreckigen Stories aus dem Goldmann-Garten hören.
Sollten wir tatsächlich dann den Podcast immer noch machen, muss ich mal eine neue Taktik überlegen.
Genau, sehr gut. Das war der Holger von damals. Der war ein bisschen verwirrt und schlafentzogen. Heute schläft er ja 12 Stunden pro Nacht. Sehr gut, sehr gut. Apropos Schlaf, du hast auch mal eine anständige Portion Schlaf in Berlin gekriegt?
5 Stunden am Stück, es war großartig. Also allein deswegen, Thomas, müsste ich eigentlich nur mal offiziell bedanken, dass ich euch besuchen durfte.
Ja, sehr gerne. Weißt du, was wir vergessen haben? Wir haben keine Bilder gemacht. Ist mir heute aufgefallen. Wo ich das Podcast-Cover gesehen habe, ich gesagt, shit, wir wollten doch eigentlich Bilder machen, wenn Holger da ist. Stattdessen haben wir ein schönes Interview gemacht, das jetzt auch soweit schon geschnitten ist. Da muss ich jetzt nur noch die Intros ready machen und dann kommt es, ich glaube, in 2 Wochen online. Das heißt, alle Hörer und Hörerinnen, die noch nicht Finanzlos abonniert haben, sollten das auf jeden Fall tun, und dann werdet ihr auch unseren Professor Goldgraf auf unserem Kanal zu sehen bekommen. Und vielleicht finden wir durch dieses Interview auch neue Hörer auf diesem Podcast und müssen uns dann noch mehr anpassen an das sozioökonomische Panel.
Oder wir verlieren Hörer, wenn die mitbekommen, mit welchen Menschen sie es ja eigentlich in der Realität dann zu tun haben.
Du meinst, die Leute schauen sich das Interview an, denken sich schön an Podcast, kommen auf den Podcast und denken sich dann, was ein Scheiß, ich deabonniere jetzt Finanzfluss.
Das nee, auch oder möglich, andersrum, ja. Dass Leute hier zuhören, dann das Interview sehen und sich dann denken, was ist denn das für ein Zeppel? Der ist ja wirklich noch schlimmer, als er im Podcast ist, und dann den Podcast deabonnieren.
Der hat Löcher in der Hose.
Ich hatte tatsächlich Löcher in der Hose während dem Interview, aber ich hoffe, ihr habt es wegretuschiert.
Ja, ganz bestimmt, ganz bestimmt. So, als Hintergrund, Holgers Schwester war zu Besuch gewesen und hat sich weniger für die Materie als für die Technik dahinter interessiert. Sie wollte sehen, wie wir solche Interviews aufnehmen, und hatte ich danach freundlich darauf aufmerksam gemacht. Keine Sorge, wir retuschieren alles weg, Holger, das ist gar kein Problem.
Irgendwie glaube ich dir nicht, Thomas. Ihr habt das Vertrauen verloren.
Wir werden auf gar keinen Fall Reels draus machen, das ist 100% sicher.
Die Rente ist auch
so sicher. Wie die Rente.
Genau. Werbung.
So, und bevor es mit der heutigen Folge weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Ich selbst bin besonders froh, dass wir den Neo-Broker JustTrade als Partner für unseren Podcast gewinnen konnten. Denn ich nutze JustTrade tatsächlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Der Grund dafür ist, dass anders als bei den traditionellen, wenn man so weit schon gehen kann und von traditionellen Neo-Brokern sprechen darf, dass anders als bei den traditionellen Neo-Brokern bei JustTrade drei verschiedene Handelsplätze zur Verfügung stehen. Nämlich LS Exchange, Quotrix als auch TradeGate. Will heißen, wenn ich ein Wertpapier handeln möchte und dieses Wertpapier auch auf allen drei Handelsplätzen existiert, bekomme ich entsprechend drei Preise angezeigt und kann mich dann für den für mich am günstigsten oder attraktivsten entscheiden. Hinzu kommt natürlich die bei Neobrokern traditionelle 0 Euro Orderprovision pro Trade, zuzüglich selbstverständlich den marktüblichen Spreads. Die zahlt ihr aber natürlich auch bei einem klassischen Broker. Falls euch JustTrade interessiert, dann guckt gerne mal den Link in den Shownotes an. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der heutigen Folge.
Werbung Ende.
Aber das mit den Bildern, ich hatte es ehrlich gesagt im Kopf, dass wir welche machen wollten, aber ich sah so fertig aus, dachte ich mir, okay, für mich ist es eher negativ, wenn wir welche machen, deswegen verschweige ich es mal.
Ja, noch schlimmer als das aktuelle Bild geht nicht. Ist schon alles gut. Scherz beiseite.
Ich lasse es mal. Die Leute, genau, schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr von unserem aktuellen Bild haltet, das aktuelle Podcast-Cover. Ob das einfach eine geniale Umsetzung des Wortes Marktgeflüster in einer satirischen Art und Weise ist oder ob wir das unbedingt neu machen müssen.
Ja, neu mit denselben Posen natürlich, ganz klar. Aber du darfst die Community jetzt nicht überlassen, weil ich habe mir auch eine Challenge für unsere Community überlegt. Aus unserem, Kaffeeklatsch-Gespräch heraus, also wo wir im Gang gesprochen haben. Und zwar haben sowohl Holger als auch ich beide jeweils das Gefühl, den größeren Sprechanteil in diesem Podcast zu haben. Und diesen Mythos müssen wir jetzt statistisch brechen, sozusagen. Deswegen habe ich mir eine kleine Challenge überlegt. Es wäre doch ganz cool, wenn ihr wirklich so viel Langeweile in eurem Leben habt, dann nehmt doch jetzt mal ein zweites Handy dazu und sucht euch einen von uns beiden aus und stoppt mal die Zeit, immer wenn diese Person redet. Also quasi, wenn ich jetzt rede, dann müsst ihr die Zeit laufen lassen. Sobald Holger redet, kurz stoppen und dann wieder weiter. Und per Deduktion können wir ja dann, wenn wir die Zeit von der Podcast-Länge abziehen, wissen wir ja dann, wie viel der andere geredet hat. Wir ziehen dann noch so ein bisschen diese Einspielerzeiten und die Werbezeit raus. Und dann, sucht euch einfach einen aus, wenn sich die Teams quasi aufteilen auf die eine Seite, ein Team Holger, ein Team Thomas, dann sollten wir ja per Approximation auf die richtige Zeit kommen. Und das dürft ihr uns dann gerne per Insta und so weiter schicken. Das wäre doch mal eine spannende Challenge. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Menschen Lust auf sowas haben. Und dann haben wir die Antwort. Und es sollte sich nicht nur auf diese Folge beziehen, sondern macht's auch gerne. Genau. Ja, erstmal auf diese Folge und dann.
Dann rückwirkend für alle anderen Folgen auch, bitte.
Genau, ja. Wir nehmen nur Zahlen über 39 Folgen hinweg. Alles andere ist viel zu einfach. So. Und wenn wir jetzt in der Investmentbank gewesen wären, hätten wir einfach unsere Re-Praktikanten gefragt, ob sie das bitte bis heute Abend machen können.
Und gut. Die hätten gesagt, oh, das machen wir gerne. Das machen wir wirklich gerne. Ganz gerne mache ich das.
Da lerne ich noch was bei diesem
Podcast. Da lerne ich was ganz Tolles dabei.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Wie schlimm.
Okay. Also, was haben wir noch?
Ich habe eine Frage an dich, Thomas. Ich muss dich was fragen.
Frag mal.
Der Markus und ich haben letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Mhm. Es heißt ja immer, wie heißt es, der Prophet muss zum Berg kommen oder der Berg zum Propheten. Mhm. Der Finanzprophet, also unser geliebter Minister Herr Lindner, hat ja eingeladen zu sich.
Meme-Prophet.
Meme-Prophet hat ja eingeladen zu sich. Und wir hatten letzte Woche schon auffallend bemerkt, dass du dort nicht anwesend warst. Mhm. Und jeder hat so seine eigene Idee gehabt, warum du nicht da warst. Mhm. Magst du uns vielleicht dazu noch was erzählen?
Weiß ich nicht, ob ich das möchte. Nein, Scherz beiseite. genau, er hat ja Finfluencer eingeladen. Ich habe das Bild auch gesehen. Ich wusste ja, dass das stattfindet und hatte mich damals, als ich im Bundesfinanzministerium war, auch eingeladen dorthin. Genau, aus zwei Gründen sind wir der Einladung jetzt nicht gefolgt. Erstens war das geplant, dort Content zu produzieren, was ja viel passiert ist. Also es wurden sehr viele Reels und so weiter produziert und wir hatten ja quasi unseren Content schon und wir wollen ja eine gewisse Balance da reinbringen. Also wir sind jetzt zum Beispiel gerade dabei, Herrn Habeck anzufragen, den würden wir auch gerne mal interviewen. Das heißt, wenn hier Menschen, die der Grünen Partei nahestehen oder die den Grünen nahestehen, zuhören, dann gerne eine Verbindung herstellen. Und aus dem Grund haben wir halt wollten wir jetzt keinen weiteren Content mit dem Finanzminister produzieren. Deswegen habe ich die Einladung, die auch ungünstigerweise genau in meine Urlaubswoche gefallen ist, dankend erstmal abgelehnt, was aber sonst keinen weiteren Hintergrund hat. Und übrigens gab es auch da ein bisschen eine Kontroverse, was heißt Kontroverse, was mir auch direkt aufgefallen ist, als ich das Bild gesehen habe, ich war erstaunt, wie wenig Finanzinfluencerinnen dort waren. Und das fand ich schon krass. Das gab auch so eine Mini-Polemik im Internet, zumal es davon ja viele gibt mittlerweile. Also unsere werte Lisa O. hätte ja da, weiß nicht, ob die eingeladen wurde oder nicht, aber es gibt ja jede Menge, die da noch hätten hingehen können. Gut, Natascha, Madame Moneypenny, war auch dort gewesen, war aber irgendwie auf dem Bild nicht drauf. Keine Ahnung, wie sie das gemacht hat. Vielleicht hat sie das Bild genommen. Aber da hätten sie vielleicht ein kleines bisschen mehr drauf achten können, da eine Balance zu halten. Aber ansonsten, Content-Pieces, die entstanden sind, sind ziemlich viele. Also ich würde mal gerne wissen, wie lange das gedauert hat. Schon ein paar Stündchen, denke ich mal. Also wenn da jeder Creator 2-3 Reels gemacht hat.
Ja, jeder durfte ja eine Frage auch an den Finanzminister stellen.
Ja, genau.
Aber keiner hat Ben Lambo gefragt, da war ich sehr enttäuscht.
Er ist doch Porsche-Fraktion, das weiß man doch.
Stimmt, stimmt. War das nicht so, man soll wegen dem Klimawandel auch mal ein regionales Produkt wie ein Porsche kaufen?
Echt, hat er
das gesagt? Ich glaube, es war ein Meme, aber.
E-Fuels.
Du, ganz kurz, Thomas, hörst du eigentlich im Hintergrund Geschrei?
Nee.
Okay, perfekt, dann hört man das hier nicht. Dann habe ich ein gutes Mikro, weil hier ist die Hölle los gerade.
Echt? Okay. Deine arme Frau. Jetzt musste sie sich die letzte Woche um die Kids kümmern, die ja, wie ich jetzt erfahren habe, nur mit dir einschlafen.
Ja.
Und jetzt muss sie sich auch noch drum kümmern, um späte Stunden. Wir versuchen den Podcast
zu machen. Du solltest Mitleid eher für mich haben, da ich jetzt dann bald wieder mich um das Drama kümmern darf, sobald wir
hier fertig. Du das aufräumen
quasi. Okay, aber dann haben wir bestraft. Sorry. Dann haben wir die Lindner-Frage endlich final geklärt. Seit einer Woche brennt mir das auf den Nägeln. Ich hatte vorher keine Wunderbar. Gelegenheit, dich zu fragen.
Wunderbar, ja, gar keine. Wir haben auch gar nicht geschrieben miteinander. Wunderbar.
Die Wochenhighlights.
Hast du eigentlich, du bist doch ein Merger-Arbitrageur geworden, oder?
Du meinst, weil ich 2 Twitter-Aktien mal gekauft hatte, dann, wenn mich das schon als Merger-Arbitrageur klassifiziert, dann ja.
Hast du Activision Blizzard-Aktien gehabt?
Nein, habe ich tatsächlich nicht. Die einzige, wo ich das herkenne, ist vom Kanal Aktien mit Kopf, der super viele Videos irgendwie mal dazu gemacht Echt? Hatte.
Hatte er dann?
Bevor er Politik-Content produziert hat. Ich glaube, er hat selbst viel Activision gekauft.
Ja, der, also vielleicht für alle, die das nicht so verfolgt haben, Microsoft hatte ja vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so angekündigt, also nicht 20 Jahren, aber dass sie Activision Blizzard kaufen wollen zu in etwa, wenn ich mich nicht täusche, $96 pro Aktie. Mhm. Normalerweise ist es ja so, wenn so eine Übernahme relativ wahrscheinlich ist, dass sie durchgeht, dann gibt es keinen Grund, warum die Blizzard-Aktie nicht bei knapp unter 96 stehen sollte. Das tat sie hier aber eben nicht. Und das hat, glaube ich, so hat ich eben auch auf Social Media mitbekommen, relativ viele dazu bewogen, dass sie sich diese Aktie gekauft haben, in der Hoffnung, dass die Übernahme durchgeht und du so uncorrelated returns sozusagen erzeugen kannst. Beim Wesentlichen setzt du ja nicht drauf, dass die Aktie steigt oder fällt, du setzt einfach nur drauf, ob es durchgeht oder nicht.
Genau, genau. Okay, ich musste kurz überlegen, warum du uncorrelated meintest, aber ja, jetzt habe ich es gecheckt.
Achso, ja.
Genau. Und üblicherweise, je unwahrscheinlicher das ist, dass so ein Case durchgeht, desto größer ist natürlich der Abschlag auf den Preis.
Ne? Genau.
Bei Twitter war es ja so gewesen, Elon Musk wollte sich zurückziehen und da war dann die Spekulation, schafft er sich zurückzuziehen von einer bindenden Offer und hat er tatsächlich nicht. Und hier ist, glaube ich, die Spekulation Antitrust, weil wie nennt man Antitrust auf Deutsch? Kartell.
Kartell.
Kartellrecht, weil ich glaube, wenn die Blizzard kaufen würden, dann hätten sie einen zu großen Kuchen am irgendeinem Spielemarkt oder so. Aber da stecke ich auch nicht genug mit drin, ja. Und was ist da jetzt passiert? Ist die Fusion durch und alle sind rich geworden?
Nee, sie ist eigentlich nicht durch. Sie ist aber auch noch nicht final Game Over. Aber da in UK gab es wohl Ansage, dass das Ganze nicht so stattfinden soll.
Oh, und dadurch darauf, ist was passiert?
Daraufhin ist abgeschmiert. Die Aktie ist abgeschmiert und ich hatte gestern nachgeguckt, ich weiß nicht, was sich heute noch verändert hat, aber der Merger-Arbitrage-Spread, also die Rendite, die du machst, wenn du richtig liegst, ist von 12% auf 26% hochgegangen. Dementsprechend wird es jetzt eben als noch unwahrscheinlicher eingestuft, dass das Ganze durchgeht.
Ja, interessant, weil was mich mehr interessieren würde, eigentlich, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Verträge konstruiert sind und so weiter, aber dadurch, dass dieser Deal ja auch schon relativ alt ist, also die Offer, also wird man schätzen 1,5 Jahre schon oder mal mindestens ein Jahr. Ja. Das heißt, ich würde sagen, der wurde auch vor der Zinswende quasi verabschiedet oder zumindest klar gemacht. Und was mich jetzt mal interessieren würde, ist, normalerweise machst du dir auch ein Financing Package für sowas klar, also um so eine, selbst wenn Microsoft natürlich extrem tiefe Taschen hat, werden die vermutlich, wie gesagt, ich stecke mit dir nicht genug drin, auch Schulden mit aufnehmen und die dürften sich ja in den Konditionen auch verändert haben. Und üblicherweise machst du bei solchen Deals ja MAC-Clauses mit rein. Das sind solche speziellen juristischen Formulierungen, wo du sagst, also ich glaube, das heißt Material Adverse, also adverse Events, also wenn irgendwas, was du vorher natürlich genau definierst, passiert, wie zum Beispiel ein großer Aktienmarkt-Crash oder Zinsen könnte man auch festhalten und so, dann könntest du entweder von diesem Deal zurücktreten oder es müssen sogar Kompensations- oder Kompensationszahlungen geleistet werden. Und das wäre mal interessant zu wissen. Aber wenn sich das Ganze jetzt noch zieht, ob da vielleicht solche MAC-Clauses aktiviert werden. Aber okay, interessant. Das heißt, also, jetzt sind wir 26% vom Geburtskurs entfernt.
Genau, vielleicht bloß ganz kurz zum Financing. Ich hatte das damals auch nicht im Detail verfolgt. Microsoft dürfte aber genug Cash haben, dass sie das theoretisch rein in Cash kaufen, ohne irgendwie Kreditaufnahme oder sonst was. Und sollte der Deal nicht zustande gehen, kriegt Activision Blizzard, glaube ich, einen einstelligen Milliardenbetrag.
Ja, das sind diese üblichen Kompensationsfees. Das gab es bei Twitter, glaube ich, auch. Also wenn die Übernahme nicht durchgegangen wäre, dann hätte Elon Musk eine Milliarde oder sowas.
Ich weiß nicht, ich glaube, eine Milliarde war es bei ihm.
Eine Milliarde zahlen müssen, weil sowas rüttelt ja immer ganz gut das Management durch und die konzentrieren sich dann auf nichts anderes mehr und deine Aktie wird so ein kleines bisschen zum Spielball der Offers. Und um das zu kompensieren, wenn dann der Deal schlussendlich doch nicht durchgeht, dann muss es eine Strafzahlung geben. Das ist aber eine übliche Klauseln, ja.
Und weil mich ein paar Leute gefragt haben, ob man jetzt kaufen soll,
sowas fragen mich die Leute, das ist ja verrückt. Ich wurde noch nie sowas gefragt.
Da hast du dich immer gesagt, immer wenn eine Aktie abstürzt, kriegst du Dutzende von Fragen, jetzt kaufen.
Ja, genau. Es gibt auch Leute, die würden heute
noch Credit Suisse kaufen. Du, vielleicht kannst du kaufen und klagen, die AT1-Anleihen. Finde ich gar nicht so ganz absurd. Aber ich glaube, der Punkt ist, ich hätte das ehrlich gesagt vorher schon irritiert. Ihr müsst euch das so vorstellen. Einzuschätzen, ob so eine Übernahme durchgeht oder nicht, ist letztlich eine Rechtsfrage. Das heißt, wenn ihr wisst, wie der Regulator denkt, weil ihr vielleicht ehemalige Leute vom Regulator bei euch im Fonds habt oder so, dann habt ihr da eigentlich immer einen relativ guten View, ob sowas durchgeht oder nicht. Ja, es ist ja letztlich so, die Welt ist dreckig. Deswegen würde ich halt immer vorsichtig sein bei solchen Merger-Arbitrage-Trades, bei denen die potenzielle Rendite so richtig weit auseinander ist. Weil das bedeutet halt eigentlich nur, dass die Leute, die da wirklich tiefe Insights im Zweifelsfall haben, das nicht anfassen. Und das kann, deutet zumindest darauf hin, dass zumindest das Kredit-Risiko-Verhältnis nicht das Beste ist.
Ja, genau. Oder genau eingepreist, ne? Aber es gibt ja einen Grund dazu. 26% genau. Würde nicht einfach so jemand liegen lassen. Das heißt, im Zweifelsfall würde da vielleicht ein Hedgefonds da rangehen und ein bisschen was davon abschöpfen, ja.
Genau. Es gibt halt Fonds, die ausschließlich das machen. Die machen nichts anders als genau solche Situationen. Und das ist ja auch eine bekannte Übernahme. Das ist ja nicht irgendwie ein kleiner nordmazedonischer Smallcap, den keiner kennt. Also das haben sich sicherlich genug Leute angeschaut und dann gesagt, nee, mach mal nicht.
Ja. Und ich glaube, Microsoft ist auch so ein Kandidat, ne? Die haben ja schon ziemlich viel. Sie haben ja jetzt eine Größe schon seit Jahren, wo es immer, mittlerweile sind sie, glaube ich, so ein bisschen aus der Schusslinie raus, wenn es um das Thema Zerschlagung ging. Aber es gab ja immer wieder mal kartellrechtliche Verfahren gegen Microsoft. Also ich glaube, die Kartellbehörden sind jetzt nicht die allergrößten Freunde von solchen Megatechs. Und von daher ist da sicherlich ein bisschen Risiko mit drin, keine Frage. Aber gut, guck mal, bei Twitter hieß es auch, Elon Musk wird sich zurückziehen können und schlussendlich ging das Ding relativ schnell über die Bühne.
Du hast deinen Monster Return eingefahren.
Monster, gigantisch, genau. Komm, bleiben wir doch gerade beim Übernahme-Game in dem Bereich und wechseln mal vom Atlantik zurück hier zu uns in die schöne Heimat. Wie stehst denn du dazu? Ich habe versucht, mir eine Meinung zu bilden, ne? Ich meine, Stichwort Wiesmann. Ja, ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu Wiesmann, gerade weil meine Wärmepumpe ein Problem hatte und ich einen Monat lang eine nicht wirklich funktionierende Wärmepumpe hatte. Durfte mein Wasser mit Strom heizen und so weiter. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern dieser Wärmepumpen-Player, also ist ja schon ein Gigant in Deutschland, wird ja übernommen aus Amerika oder zumindest gab es jetzt eine Offer, die bekannt geworden ist. Das Bundeswirtschaftsministerium wird das Ganze auch prüfen, aber so wie die sich geäußert haben, beziehungsweise Habeck und Scholz sich geäußert haben, klingt das für mich schon eher so, als wäre das so eine reine Proforma-Prüfung. Werden übernommen von vom amerikanischen Konkurrenten, dessen Namen ich gerade vergessen habe, kann ich gleich nochmal raussuchen. Wie siehst denn du das? Also es sorgt ja für ziemlich viel Empörung. Also was ich jetzt mal auf LinkedIn gelesen habe, sind super viele, die sagen, oh, Ausverkauf von Deutschland, die Politik hat versagt, dieser Druck auf die Wärmepumpen macht selbst die solidesten deutschen Mittelständler, der Übernahmepreis sind 12 Milliarden, ich weiß nicht, ob das noch Mittelständler ist, aber okay, unter Druck. Wie siehst denn du das? Verkaufen wir gerade unsere deutschen Wertgegenstände oder siehst du das ein bisschen entspannter? It's Capital Market und die deutsche Unternehmerfamilie kassiert ja auch irgendwo 12 Milliarden.
Also mir fallen im Wesentlichen zwei Argumente ein. Ich sehe das auch komplett unkritisch. Ich meine, das ist halt der Kapitalmarkt. Die Amis kaufen hier unseren Wiesmann. Wir haben damals ihr Monsanto gekauft. Win-win-Situation für beide. Oder, jetzt Spaß beiseite. Grundsätzlich verstehe ich das schon, wenn man das kritisch sieht, wenn irgendwelche Regierungen, den man quasi teilweise böse Absichten unterstellen mag, wie zum Beispiel den Chinesen, wenn die hier Übernahmen machen. Da, glaube ich, ist es auch an der Politik, dass er da in Anführungszeichen aufpasst. Aber ich meine, die USA sind ja unsere Verbündeten. Die würden ja niemals irgendwas gegen uns machen, wie unsere Politiker abhören oder solche Sachen. Das machen ja nur die Chinesen. Dementsprechend habe ich da jetzt persönlich nicht so das Megaproblem damit.
Ich finde schön, dass du immer sagst, nein, jetzt mal ernsthaft und dann spitzen schon alle, ich merke schon, wie alle Leute sich jetzt aufrecht hinsetzen und sagen, ah, okay, der Professor sagt mal was Sinnvolles und dann wieder sowas.
Aber nein. Siehst du ein Problem damit? Also jetzt ernsthaft?
Nee, eigentlich nicht. Also aus zwei Gründen. Erstens mal, der Standort Deutschland bleibt ja soweit bestehen. Also das ist ja sowieso immer so das Argument, was entsteht. Und ich glaube, ein Standort muss sowieso wettbewerbsfähig sein. Also ob jetzt diese Firma einem Ami gehört oder einem Deutschen, ist eigentlich dahingehend wurscht, was den Standort angeht. Denn auch Wiesmann, geführt von der Familie Wiesmann, hat ja expandiert nach Polen und hat dort ein eigenes Werk noch gebaut oder wollen auch dorthin weiter expandieren und so weiter. Das ändert also dahingehend nichts. Ein Standort muss attraktiv bleiben, egal ob für einen amerikanischen Investor hier zu produzieren oder für einen Deutschen. Also das würde ich mal rausräumen. Dann die Frage natürlich von der Supply Chain Abhängigkeit. Das haben wir so ein bisschen beim Impfstoff gesehen, ne? Auf einmal wollte jeder diesen Impfstoff haben. Da sind ein bisschen die Ellenbogen ausgepackt worden. Ich glaube, es gab da mal so eine Maskenaffäre, dass es mal ein Flugzeug gab mit Masken, was von China rübergekommen ist und in Amerika zwischengelandet und die Amis haben das abgesteckt oder irgendwie so eine Geschichte gab es doch da mal. Ja, so während der Corona-Zeit gab es doch mal irgendwie.
Geil. Ja, ja.
Und jetzt haben natürlich alle Panik, dass sie ihre Wärmepumpe nicht bekommen. Also ich glaube, erstens mal gibt's ja super viele Produzenten davon, von diesen Wärmepumpen. Und ich glaube, wenn das gekauft, also wenn Wiesmann gekauft wird, dann werden auch weiterhin hier Wärmepumpen in Deutschland vertrieben werden. Und dann, wem das schlussendlich gehört? Ich meine, die Familie Wiesmann bekommt, also ein Großteil der Kaufpreiszahlung, wenn ich mich nicht ganz irre, sind sogar 2/3, also ich glaube 8 Milliarden, werden in Anteilen des Konkurrenten, dessen Namen ich immer noch nicht recherchiert habe, peinlich, ausbezahlt. Das heißt, im Endeffekt sind ja dann auch deutsche Eigentümer wieder an dem neuen Großkonzern beteiligt. Und der neue Großkonzern hat auch mehr Geld, um die Entwicklung voranzutreiben und auch ein bisschen größer zu denken und größer zu skalieren. Weil ich meine, das Problem ist ja, also was das Ganze ja beschleunigt hat, waren ja die Aussagen vom Bundeswirtschaftsminister gewesen, oder insgesamt aus der Politik, die gesagt haben, naja, wir wollen in Zukunft keine normalen Gasheizungen mehr haben, sondern wir wollen, auch wenn die auf dem neuesten modernen technischen Stand sind, mit deutlich geringeren Emissionen als jetzt solche Ölheizungen, wie das zum Beispiel mein Vater noch hat, oder alte Gastherme, sondern es soll alles auf Wärmepumpe umgestellt werden. Und da, ich meine, ich habe das selbst gemerkt, als ich jetzt für meine Pumpe versucht habe, einen Heizungsbauer zu bekommen, musste ich 15 Handwerker anrufen. Keiner hatte keiner hatte Zeit oder Kapazität, sich drum zu kümmern, um so einen langweiligen Serviceauftrag, haben gesagt, ja, wir schicken Ihnen direkt die Techniker von Wiesmann vorbei. Und was ein bisschen ärgerlich ist, weil du kannst sie nicht beauftragen, sondern der Handwerker selbst muss die beauftragen. Das heißt, du musst einen Handwerker finden, der für dich Wiesmann beauftragt, woran er gar nichts verdient, der kriegt am Ende nur von denen eine Rechnung, die er an mich weiterleiten muss. Das heißt, er hat sogar noch ein Payment-Risiko sozusagen. Ja. Und wenn das Problem jetzt schon so ist, ja, und du willst ganz Deutschland umrüsten, dann muss halt irgendwas passieren, dass du massenweise diese Dinge angekarrt kriegst. Und ich glaube, wir Deutschen werden auch nicht alleine sein, sondern ich glaube, auch andere Nationen werden auf die Idee kommen, sich zu denken, vielleicht ist das die längerfristig nachhaltigere oder grundsätzlich die nachhaltigere Lösung zum Heizen. Von daher, ja, ich könnte mir vorstellen, dass diese Übernahme wirklich ein Boost ist. Und der aktuelle CEO und auch Erbe von Wiesmann ist ja auch, weiß nicht mehr, wie mein Vorname heißt, hat ein interessantes Interview im Handelsblatt gegeben und auch gesagt, dass diese regulatorischen Bestimmungen definitiv mit einer Entscheidung gespielt haben, sich zu denken, okay, sie sind ein großer Player in Deutschland, aber vielleicht nicht groß genug, um im internationalen Markt Bestand zu haben. Weil, was man nicht vergessen darf, das fand ich auch ziemlich interessant als Analyse, ist, dass der ganze asiatische Raum komplett ready ist, massenweise Wärmepumpen zu produzieren. Weil eine Wärmepumpe ist eigentlich nichts anderes als eine Klimaanlage, nur umgekehrt. Und Klimaanlagen gibt es millionenfach in allen möglichen Regionen und Ausführungen, ja. Und von daher kann man sehr wahrscheinlich in diesem Bereich, wenn der Markt dafür groß genug ist, und er wird in Deutschland ja politisch groß gemacht, da sicherlich mit sehr, sehr viel Angebot demnächst kommen. Und von daher finde ich es vielleicht gar nicht verkehrt, dass sie jetzt zum nicht so weit entfernt von einem All-Time-High verkaufen und sich quasi größer und stärker machen, oder?
Also im All-Time-High verkaufen ist natürlich immer gut. Ich glaube, es ist halt, wie du sagst, es ist wahrscheinlich auch deswegen so ein politisch großes Thema, weil es um diese Wärmepumpen geht. Wenn das jetzt was anderes gewesen wäre, irgendein anderes Produkt, das Schlauchhersteller oder was sich kein Mensch für interessiert, Leoni, dann
Hamburger Hafen.
Aber Hamburger Hafen war ja auch noch, da waren es die Chinesen, ja, die sind böse. Die hören uns ab. Dann wäre es wahrscheinlich deutlich weniger aufgeregt oder emotional gewesen als bei der Wärmepumpe.
Ja, also ich fand das auf LinkedIn ziemlich krass, dieser Austausch, weil es sieht ja irgendwie, also wenn man manche Posts liest, denkt man so, wir verschleudern gerade irgendeinen Asset zum totalen Ramschpreis oder im schlimmsten Fall verschenken noch unser Tafelsilber gerade an die Amis. Die Amis, so in großen Anführungszeichen, die Bösen, ja, die Kapitalisten. Und dem ist ja nicht so. Also dem stehen ja 12 Milliarden gegenüber. Das muss man auch mit berücksichtigen, ja. Und ich meine, die eine große Sparte von Wiesmann ist tatsächlich, sind auch diese Gastherme. Und das ist quasi ein Geschäft, was politisch mehr oder minder abgewürgt wird. Und dann musst du dir als Unternehmer natürlich überlegen, was du da Sinnvolles machen kannst. Und ja, also ich bin nicht super tief in der Thematik drin. Ich habe versucht, mir da eine Meinung zu bilden. Vielleicht ändert sie sich auch nächste Woche. Dann machen wir nochmal ein Update und sagen, wie katastrophal diese Übernahme ist und dass es Volksverräter sind. Aber Stand jetzt kann ich die Rationalität, die argumentiert wird hinter diesem Deal, eigentlich ganz gut nachvollziehen.
Ja. Und ich glaube, du sagst, du hast auf LinkedIn ganz viel Hate gelesen. Ich glaube, der grundsätzliche Fehler ist vielleicht auch, LinkedIn ist ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt möglichst neutral sagen kann, aber also ich habe noch nicht den ganzen Sinn dieser Plattform LinkedIn verstanden. Also da kann man jetzt auch Beiträge posten, das stimmt, aber gefühlt ist da jeder Visionär Vordenker und macht sich beim morgendlichen Butterbrotessen Gedanken über den sozioökonomischen Zusammenhalt von irgendeinem Land, das tausende von Kilometer entfernt ist. Also ich weiß es nicht, geht es dir nicht auch so, wenn ich da durch diese Beiträge scroll, ich muss eigentlich fast bei jedem lachen, weil sie so völlig absurd teilweise sind, über was sich die Leute Gedanken machen.
Du musst dich dann in die richtigen Kreise rein liken, sozusagen. Also, wobei der Algorithmus auch nicht sehr ausgefeilt ist. Also du kriegst einfach nur den Feed von den Leuten angezeigt, denen du followst, habe ich die so das Gefühl. Ja. So ein bisschen wie auf Facebook damals.
Keine Ahnung. Ich brauche mehr Satire auf LinkedIn.
Also hast du nicht mal ein paar satirische Posts in diese Richtung gemacht?
OMR hat zum Beispiel gefragt, sie wollten irgendwie einen Podcast machen über die 10 erfolgreichsten deutschen Unternehmer. Und dann haben halt ganz viele Leute irgendwelche Namen genannt. Und ich habe halt Markus Braun drunter geschrieben. Und das hat direkt irgendwie die meisten Likes von allen bekommen. Also ich glaube, man, obwohl er Österreicher ist, ich glaube, es braucht mehr echtes Leben oder Satire auf dieser Plattform. Ich bin bloß halt noch nicht sicher, ob ich das liefern kann.
Aber Olga, da muss ich auch zur Verteidigung von LinkedIn ausholen und sagen, es kann nicht wie bei dir im Leben alles nur Satire sein.
Das ist absolut richtig und das würde ich ja um Gottes Willen damit auch nicht sagen wollen. Aber wenn ich das, also sagen wir mal so, was die Leute da teilweise schreiben, kommt mir so vor, das sind Sachen, die würdest du niemals irgendwie deiner Bekannten erzählen, sondern das ist einfach so. Weißt du, wenn du da zum Dankesschreiben ausholst, weil du ein Praktikum gerade abgeschlossen hast, da gibt's ja auch Memes schon relativ gute dafür.
Ja, abgeschlossen ist ja wenigstens was, aber das Krasseste sind noch die Leute, die einfach nur ein Praktikumzusage haben.
Stimmt, und dann machen sie in CV direkt rein, Goldman Sachs Summer Analyst Incoming,
genau.
Kannst nicht die 2 Wochen noch warten, bis losgeht, musst unbedingt schon Incoming reinmachen.
Antizipiert halt schon, dass der Workload so hoch sein wird, dass du dich nicht auf dein privates LinkedIn einloggen kannst. Okay, ja, nein, aber ich nehme ehrlich gesagt Abstand davon zu versuchen, Social-Media-Plattformen zu bewerten und zu sagen, das ist Kacke. Wir haben jetzt zum Beispiel, du folgst ja auch aktiv unserem französischen TikTok-Kanal, Hello Monet, und ich finde TikTok irgendwie, ich habe da eine ganz, ganz gespaltene Meinung zu, aber der Kanal geht so ab von unserem Kumpel Felix, der Frankreich bei uns managt, dass er bald auf dem Weg ist, Finanzfluss-TikTok zu überholen. Und das ohne jegliche Follower-Basis. Also, ja, man muss nicht alles nachvollziehen, aber ich bin absolut einig mit dir. Auf LinkedIn passiert halt schon viel Müll. LinkedIn war früher meine Lieblingsplattform gewesen, weil es halt so professionelles Netzwerk und so.
Ja,
ganz
meine auch.
Selektiv habe ich da nur Leute angenommen und war halt wie so ein gut gepflegtes Adressbuch oder diese alten Karteikartendinger, wo du deine Visitenkarten heilig reinsortiert hast, ja. Und mittlerweile ist es für mich auch ein bisschen mehr Trash geworden. Ich nehme halt mittlerweile jede Anfrage an, weil ich jetzt mehr in der Öffentlichkeit stehe. Früher als Banker musstest du immer gucken, dass du unter 500 bleibst, unter 500 Followern, weil dann steht nämlich da 500 plus. Also durftest du nicht mehr als 499 Kontakte haben, sonst sah das so aus, als würdest du jeden annehmen. Und ich habe auch regelmäßig meinen LinkedIn-Feed gesäubert, also Kontaktliste und Leute rausgeschmissen, wo ich quasi keinen Kontakt mehr habe. Genau, aber mittlerweile ist es halt echt ganz krass. Was ich am sinnlosesten finde als Profil, ist tatsächlich das von Carsten Maschmeyer. Das finde ich echt immer verrückt. Also was der da manchmal postet.
Joggen war er.
Ich weiß nicht, da schreit's dir quasi ins Gesicht, dass da eine Agentur dahinter ist. Also dass er dann, weil der Wert dieser Posts geht gegen null komplett und es sind, also keine Ahnung, jeweils immer 200-300 Wort-Posts oder so mit einem Bild von Maschmeyer, was an 2-3 Shooting-Tagen entstanden ist. Mal in Jogginghosen am Joggen, um dir zu erzählen, dass du Sport treiben sollst. Dann irgendwie am Schreibtisch sitzend, wo er dir sagt, dass die Work-Life-Balance so das Wichtigste im Leben ist. Und keine Ahnung. Also das finde ich immer ganz wild. Und davon gibt's halt ohne Ende. Also du hast ja jede Menge LinkedIn-Agenturen. Wir haben natürlich auch überlegt, eigentlich, also ich habe mal einen Post gemacht, als unser Buch zum Bestseller wurde und habe da unglaublich viel Reactions drauf gekriegt. Ich glaube, 6.000 Follower gewonnen, nur durch diesen Post. Und da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich müsste man da auch mal ein bisschen aktiver sein und so, aber mir widerstrebt es so ein kleines bisschen, sinnlose Sachen dort zu posten. Aber ja,
habe ich nicht so viel zu erzählen. Das hast du vor einem halben Jahr doch auch über TikTok noch gesagt.
Also kommt genau, bald genau, der deswegen versuche ich da, Account. Genau, ich sag dir, also das war jetzt so meine persönliche Meinung und Empfinden, aber ich versuche das nicht mehr also diese Wertung versuche ich rauszunehmen, weil wenn irgendwo Engagement da ist, heißt es ja, dass es Leute anspricht. Ich meine, ich habe da jetzt gegen Maschmeyer gehatet, aber zigtausende Leute liken das und finden das gut. Und wenn denen das einen Mehrwert bringt, dann umso besser. Wenn Maschmeyer dich dazu inspiriert, Sport zu treiben und früher nach Hause zu gehen und nicht bis 3 Uhr morgens im Büro zu bleiben, dann hat es einen Mehrwert. Und
einen Finanzvertrieb zu gründen.
Genau. Ja. An der Stelle übrigens musst du mal Pip auf LinkedIn folgen. Der verbreitet auch diese Satire und findet auch ganz gerne mal die Thelens und Maschmeyers dieser Republik an. Ach, bin ich immer seiner Meinung, aber er macht es auf jeden Fall sehr humoristisch.
Gut, dann werde ich mir mal den Pip genauer angucken. Ich dachte eigentlich, dass ich ihm auch schon folge. Dann muss ich mal schauen, dass mir die Beiträge auch entsprechend angezeigt werden.
Genau.
Interessanter Bogen, weil wir haben ja über Microsoft gesprochen. Jetzt haben wir schon wieder über Microsoft gesprochen. Und wir müssen sogar nochmal über Microsoft sprechen. Da darf ich dir kurz ein paar Marktnews an den Kopf schmeißen, Thomas.
Super gerne.
Wir haben diese und nächste Woche haben wir mega geile Sachen. Nämlich diese Woche waren die oder sind noch, heute müsst ihr noch Amazon bekommen. Die meisten Tech-Unternehmen, die ihre Zahlen berichten. Nächste Woche haben wir noch Apple und die Fed mit ihrer vielleicht letzten Zinserhöhung. Und bei den Tech-Unternehmen kann man positiv sagen.
Mit ihrer vielleicht letzten heißt laut Markterwartungen.
Genau, laut Markterwartungen und angeblich, das habe ich jetzt, ich habe das Video noch nicht geguckt, aber heute ist so ein Video rausgekommen, wo zwei russische Komiker den Powell anscheinend verarscht haben. Und da muss er angedeutet haben, dass es noch 2 Zinserhöhungen gibt. Das war aber aus Januar. Und dann wäre es eigentlich jetzt am Ende mit dieser letzten. Aber vielleicht ganz kurz bloß zu den Unternehmenszahlen. Die waren langweilig und alle gut. Also wenn ich es richtig verfolgt habe, haben wir sowohl einen Top- als auch Bottom-Line-Beat. Also sowohl im Gewinn pro Aktie als auch im Umsatz. Microsoft Umsatz mehr als erwartet, Gewinn pro Aktie mehr als erwartet, Umsatz mehr als erwartet, Gewinn pro Aktie, ist zwar down, aber auch mehr als erwartet. Wunderbar, Meta Umsatz mehr als erwartet, Gewinn pro Aktie mehr als erwartet. Das war die Zusammenfassung meiner, der drei großen Megacaps und Amazon müssen wir heute noch bekommen.
Es hat auch ganz schön für Bewegung gesorgt. Ich glaube, ich habe den Meta-Price gesehen, der ist 10% hoch oder so.
Ja, eine Deutsche Post.
Sehr gut, hast du das ausgerechnet, ja, geil. Extra. Nur dass das an der Börse gelistet ist oder ist die Post zu 100% an der Börse?
Ich glaube, die Post ist zu 100% an der Börse.
Ah ja, oder? Okay, wunderbar. Aber mit denen habe ich heute schon telefoniert, wegen dem nächsten Auftrag. Okay, wunderbar. Ja. Wobei, du hast auch einen Post dazu gemacht, das ist eigentlich relativ üblich, dass Firmen outperformen sozusagen. Deswegen sorgt es in der Regel auch gar nicht für so gigantische Kursbewegungen. Ich war ein bisschen überrascht gewesen, als ich gesehen habe, Meta 10% hoch, weil normalerweise gibt das Management ja immer Guidance. Also die sagen so, ja, wir denken, dass der Umsatz da und da stehen wird. Und das schätzen die ja in der Regel immer ein bisschen konservativer ein, als das, was sie für wirklich realistisch halten. Und dann gibt's die Analysten, die schätzen das Ganze wieder ein bisschen optimistischer, um diesen Abschwächungseffekt des Managements abzufedern, aber sind dann immer noch in der Regel ein bisschen unter dem realistischen. Von daher ist so, was hast du ausgerechnet gehabt? 70% aller Firmen übertreffen ihre Erwartungen?
Genau, historisch ist es zwischen 70% und 80% eigentlich immer. Finanzkrise ist so eine Ausnahme, aber normalerweise zwischen 70% und 80% der Unternehmen berichten bessere Zahlen als erwartet. Im Earnings per Share, also im Gewinn zumindest, ist es jetzt konkret ausgerechnet worden. Was natürlich aber nicht bedeutet, weil da auch Leute gefragt haben, dass man damit jetzt Geld drucken kann, weil die Aktie reagiert halt nicht immer positiv, wenn die Erwartungen geschlagen werden. Es kann auch sein, dass sie einfach mal in Line ist. Ich glaube, weil du Meta angesprochen hast, bei den Megacaps ist es halt so, dass der Markt ein bisschen auf der einen Seite zu denen guckt als die Market Leader in dem Sinne, dass sie eigentlich seit Jahresanfang für fast die gesamte Performance vom breiten Markt verantwortlich sind, extrem schweres Jahr letztes Jahr hatten und diese Bewegungen sind natürlich auch immer Aftermarket. Das heißt, die Liquidität, die dahinter steht, auf diese initialen Moves zumindest, ist relativ niedrig immer.
Und dann schwächt sich das ab. Also du hast am Anfang so einen gigantischen Peak und dann, wenn die Börse anfängt zu handeln, schmilzt dieses Peak quasi dahinter, wird aus dem plus 10% wieder ein bisschen weniger. Plus
oder es geht noch weiter hoch. Ich schaue jetzt gerade mal, wo Meta steht. Haben wir da gerade gemacht.
Ja, ich meine, Meta ist auch ein ganz guter Indikator, also wie du gerade gesagt hast, ne, diese Megacaps sind auch eigentlich ein ganz guter Indikator für die Wirtschaftslage insgesamt, ne, was man bei Meta natürlich gut sehen kann. Ich meine, die machen ihre Umsätze mit Werbeerlösen. Werbung ist natürlich was super Zyklisches. Das heißt, wenn es Unternehmen schlecht geht, dann werden sie unter anderem als erstes mal das Marketing- und Werbebudget reduzieren. Dann gehen in der Regel auch ziemlich viele Agenturen erstmal hops. Umso schneller entstehen sie dann aber auch in Boomphasen wieder. Und das kann man ja dann auch, so dafür sind die Meta-Entwicklungen natürlich auch immer ein ganz guter Indikator.
Ja, ja bei Alphabet ja genauso.
So gigantisch sind. Alphabet genauso, ja, auch großer, größter Teil Werbeeinnahmen. Ne?
Ja, genau. Und heute kriegen wir eben noch Amazon. Nächste Woche gibt's noch Apple und dann sind wir haben wir das Ganze auch überstanden. Und da jeder irgendwie befürchtet, dass wir an der Earnings-Front vielleicht immer noch zu positiv waren, was die Analysten betrifft, ist diese Befürchtung, glaube ich, jetzt ein bisschen rausgegangen, nachdem es teilweise deutlich besser war als erwartet.
Das heißt, wir können weiter mit Zinsen steigen.
Einmal noch, hat der Paul ja angeblich in diesem Video gesagt, aber ich hab's noch nicht gesehen. Ich muss es
ja, aber wenn es der Wirtschaft ja wieder besser geht, dann kann man ja noch ein bisschen die Zinsen anheben, um die Wirtschaft weiter ein bisschen zu drücken und die Inflation zu bekämpfen. Denn das Thema haben wir uns ja fast schon dran gewöhnt, aber ich glaube, dieses zwischen 5% und 7% Niveau ist auch noch nicht die Normalität.
Das ist halt das Absurde, gell? Also der Markt erwartet diese Zinssenkungen, die jetzt demnächst kommen, aber gleichzeitig erwartet er eigentlich keine harte Rezession. Und wie passt das jetzt zusammen? Das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Also diese krassen Zinssenkungen, die eingepreist sind, die würde es eigentlich eher geben, wenn es eine harte Rezession gibt, die wir aber nicht erwarten. Also sind wir da, glaube ich, ein bisschen im Widerspruch noch.
Der Markt funktioniert einfach nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei.
Der Markt ist nicht effizient, haben Sie nicht gesagt, oder?
Nein. Haben Sie nicht gesagt. Sie haben nicht Ihr ETF-Portfolio aufgelöst, oder? Sehr gut. Okay, was haben wir noch für spannende Topics?
Die nächste Bank in den USA zerlegt. Ich hoffe, du hast kein Geld bei der First Republic Bank.
Nicht zu verwechseln mit Trade Republic Bank, richtig? Das Bank kann man rausstreichen an dieser Stelle.
Nee, das ist auch Trade Republic. Kündigt alle eure Konten da. Kündigt alle eure Konten da. Die sind pleite.
Panik. Aber schnell vor allem. Wichtig ist schnell.
Genau, schnell. Und jetzt bitte den Just Trade Werbeeinspieler machen.
Der Podcast geht ja am Wochenende raus und am Montag wollen wir einen Bankrun verursacht haben und alle fragen dann, was ist passiert mit den Einlagen bei Trade Republic? Da gab es so einen Podcast, der hat Panik geschürt. Ja, gut, dann hast du halt, dann haben wir schnell du lachst, ja, aber wir haben dann die BaFin hier im Haus wegen Marktmanipulation.
Aber du, es wäre tatsächlich sogar möglich, weil normalerweise kannst du ja bei einem Broker keinen Bankrun erzeugen, weil der Broker das Geld nicht verleiht. Aber Trade Republic hat ja den Deal doch mit der Deutschen, dass sie irgendwie die Kundengelder teilweise ins Kreditbuch von der Deutschen reinschieben und deswegen die 2% zahlen können. Also eigentlich könnte es einen Bankrun vielleicht sogar erzeugen.
Also du erzeugst dann quasi indirekt einen Bankrun bei der Deutschen Bank.
Ja, genau.
Und die dritteln das ja. Die gibt ja, also die haben ja ihre Einlagen bei Deutsche Bank, Solaris Bank und Citi, bei der Citibank in Irland. Und das heißt, ich glaube, wir suchen uns dann besser einen anderen Bankrun-Kandidaten aus, der ein bisschen schmalspuriger unterwegs ist. Also nicht bei drei Banken.
Die Frage ist halt, wer das Liquiditätsrisiko trägt. Also haben die einfach nur die Gelder bei der Deutschen liegen auf einem Konto und da liegen sie und die Deutsche hat das Liquiditätsrisiko? Oder haben die der Deutschen quasi committed, dass sie das Kapital eine Zeit lang benutzen darf und Trade Republic hat das Liquiditätsrisiko? Wahrscheinlich das Erste, du hast schon recht. Also funktioniert leider nicht. Aber die First Republic Bank ist trotzdem vielleicht im Arsch. Die war ja vor Anfang des Jahres noch irgendwie bei $140 pro Aktie. Jetzt steht sie halt bei 7. Einfach deswegen jetzt nochmal extrem gefallen, weil die Quartalsergebnisse kamen und die Kunden ihre Einlagen noch schneller abgezogen haben, als man das erwartet hat bisher.
die waren ja quasi mit der Silicon Valley Bank gleichzeitig in den Trudel geraten. Ich habe das gar nicht so genau verfolgt. Da gab es auch irgendwie ein Missverständnis oder sowas in diese Richtung. Was war das nochmal?
Ja, es gibt, glaube ich, eine andere Bank, die heißt, wenn ich mich nicht täusche, Republic First Bank. Und da hat sich der CEO dann geäußert und nochmal klargestellt, dass sie, dass bitte der Markt verstehen soll, dass sie nicht die First Republic Bank sind und dementsprechend kein Liquiditätsproblem haben.
Ach so, die sind unter die Räder geraten, okay. Wieder so ein typisches Elon Musk-Tweet-Problem, ja.
Genau, das gab's da, aber die First Republic war damals auch schon, ist damals auch schon von irgendwie 120 auf, keine Ahnung, $20 gefallen. Und jetzt, aber das ist halt wieder das schöne Beispiel. Du hast, glaube ich, vor kurzem auch nochmal irgendwann gesagt, oder? Wenn eine Aktie einmal 80% gefallen ist, kann die Gott sei Dank am Tag drauf nochmal 80% fallen.
Gott sei Dank, genau. Also eine Aktie kann rein theoretisch täglich 80% fallen. Das ist kein Problem.
Genau.
Müssen wir drüber nachdenken. kann nur einmal 100% fallen. Aber das passiert eh nie. Ich habe noch nie eine Aktie gesehen, die 100% gefallen ist. Selbst die Banken, die insolvent oder selbst die Firmen, die insolvent gehen, dümpeln noch Ewigkeiten irgendwie am Aktienmarkt rum und der Sim, das bis sie quasi unlisted werden. Ja.
Ja, Wirecard zum Beispiel.
Genau, die kannst du heute noch kaufen, wenn ich mich ganz irre, ne?
Die haben die irgendwann mal delistet.
Als historisches Papier oder so.
Es kann sein, dass die an der Börse Hamburg noch handeln. Oftmals handelt der so Zeug dann immer noch an der Börse Hamburg. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Wie sieht denn das aus? Also wir haben ja jetzt, ich weiß nicht, jeder zweite Podcast geht, glaube ich, um das Thema nächste Bankenkrise. Wie sieht's denn aus? Also First Republic ist ja, glaube ich, so wie die Silicon Valley Bank, so eine Regional Bank, ne? Also eher so eine regionale. Silicon Valley war ein bisschen überregionaler, aber hat halt überwiegend Tech-Unternehmen gehabt. Das heißt, die war nicht so undiversifiziert, was die Region angeht, aber relativ undiversifiziert, was die Kunden anging.
Ja.
Beziehungsweise der Sektor, in dem die Kunden unterwegs sind. Und denkst du, wir sind noch nicht über den Berg, was so das Thema Regional Bank Bilanzgesundheit angeht?
Also ich glaube, es wird am Ende viel dran hängen, wie das Ganze mit Commercial Real Estate und Office Immobilien weitergehen, zu denen die Regional Banks ja relativ großes Exposure haben. Was man, glaube ich, aber schön sieht, ich will es nicht verschreien, aber ich habe jetzt noch keine Ansteckungseffekte gesehen. Also man hat jetzt über First Republic diskutiert, aber das ist auch das, was jetzt in den Medien ist. Und es wird jetzt wenig über Ansteckung gesprochen, vermutlich weil implizit irgendwie der Gedanke dahinter steckt, dass der Staat hat jetzt die Silicon Valley Bank schon in Anführungszeichen gerettet und die Einlagen gecovert. Dann macht er das im Service halt nochmal.
Und er hat ja diese Sicherheitsfazilität ins Leben gerufen, also der amerikanische oder die Fed war es, glaube ich, gewesen, wo du einfach deine Anleihen, die super weit unter Emissionspreis notieren, einfach rüberschieben kannst und du kriegst quasi den Gegenwert, den Emissionspreis in die Bilanz. Das heißt, du kannst einfach deine Bilanzverluste neutralisieren sozusagen.
Genau, du zahlst da Zinsen drauf, aber du kannst es neutralisieren und du musst es ja nur so lange aushalten, bis Zinsen allgemein wieder fallen. Dann buchst du wieder mega Gewinne auf dem Anleihenportfolio.
Oder du hältst dieses ganze Portfolio bis zur Maturity, also bis die quasi zurückgezahlt werden und kaufst jetzt langsam neue nach. Wobei ich nicht weiß, wie die durchschnittliche Duration von denen ist, also wie viele Jahre das dauern kann, aber wenn sie Zinsen haben wollten, mussten sie ja in der Vergangenheit schon relativ langfristig anlegen.
Ja. Und was First Republic, glaube ich, gerade versucht, ist einfach auch noch einen Teil ihrer Assets zu verkaufen. Also, dass du frisches Cash reinbekommst und so auch den Leverage auf der Bilanz reduzieren kannst. Witzigerweise, was Vonovia jetzt auch macht. Vonovia verkauft ja jetzt auch ein Minderheitsinteresse an unserem baden-württembergischen Wohnimmobilienbetreiber SüdWeco oder irgendwie heißen die. Ich habe es leider vergessen. Für eine Milliarde. Was, eine Milliarde? Schau, ich bin so schlecht bezahlen. Auf jeden Fall an Apollo. Weißt du, böse US-Private-Equity-Butze hat jetzt die Wohnungen in Baden-Württemberg. Da habe ich noch keinen Aufschrei erlebt, komischerweise.
Ja, ich glaube, die sind da ein bisschen zivilisierter, Baden-Württemberg, als hier in Berlin. Hier in Berlin wird viel Klima geklebt. Apropos Klimakleben, ich war bei der
Bildzeitung. Warst du beim Kleben?
Nee, ich habe nicht geklebt, aber ich war bei den Gegnern der Klimakleber, nämlich der Bild-Zeitung. Ich glaube, das sind ja die am aggressivsten da reingehen und diese Aktivisten als teilweise sogar Terroristen gelabelt haben. Wir haben irgendwo Klimaterroristen geschrieben. Und ich war diese Woche bei der Bild-Zeitung, habe dort ein Interview gegeben. Aber nicht zum Klimakleben. Das ist
wie man mit Aktien Millionär wird. Oh Gott, ich sehe schon die Überschrift. Thomas K. wurde mit einem gespannt. Aktieninvestment.
Ich muss gestehen, ich bin ja relativ entspannt, wenn ich Interviews habe und so. Es ist ja von der Thematik her immer so dasselbe, außer es kommen mal halt Themen, wo ich mich gar nicht auskenne, die sagen wir dann in der Regel aber auch ab. Und bei der Bild war ich dann tatsächlich, also der Redakteur war super nett gewesen, ne? Aber der hat auch über diese Klimakleberaktionen selbst berichtet gehabt. Rick Schütze heißt er. Ich weiß nicht, ob du dieses Video kennst, er hat mir ganz stolz erzählt, dass er ein Video gemacht hat mit 24 Millionen Aufrufe, wo er mit so einer Blockflöte so ganz schrille Töne spielt neben den Klimaaktivisten in Berlin, um die halt zu nerven, also um quasi zurückzunerven sozusagen. Mhm. Und der hat sich jetzt mit Finanzthemen beschäftigt. Super netter Typ, aber wenn man bei der Bild-Zeitung ist, ist man natürlich immer sehr, sehr aufmerksam. Ich bin dort in die Maske gekommen. Und er war direkt daneben dieser Bild die TV-Runde, weißt du? Mhm. Da gibt's doch sowas, Bild vor acht oder sowas. Da wurde ich auch schon mal eingeladen, das habe ich dann aber abgelehnt, weil das so, kennst du nicht? Das ist so super nicht provokativ, so, weißt du, so, ja, wo, ich weiß nicht, wo so Extremansichten ein bisschen geteilt werden und sehr polarisierend ist das richtige Wort. Und okay. Ich habe dann ganz kurz so krasses Herzklopfen gekriegt und habe gesagt, Moment mal, ist das jetzt ein Interview oder werde ich ja jetzt gerade in so eine Runde mit acht Leuten geschickt? Und aber er hat mich dann beruhigt, habe ich gefragt, wie viele Leute sind denn da jetzt, also bei dem Interview? Er hat gesagt, nee, wir machen das nur zu zweit. Da habe ich gesagt, okay.
Achso. Ich dachte, das sagt jetzt, ja, sie gehen jetzt auf die Bühne zusammen mit Sarah Wagenknecht. Genau. Wen haben wir noch? Thilo Sarrazin. Genau. Dann Carola Rakete und das wäre natürlich spannend.
Und ja, da geht's ja, über genau. Finanzen. Ja, da hätte ich aber einen Rückzug gemacht. Also so, da bin ich nicht streitfreudig genug für. Das können andere Leute machen. Da mache ich doch lieber so einen harmonischen Podcast wie hier.
Und wann dürfen wir dein Interview bei der Bild-Zeitung sehen?
Weißt du? Ich weiß es noch nicht, aber ich kann es gerne teilen, sobald es
raus ist. Unbedingt.
Und ja, es ging um das Thema, wie wird man reich? Tatsächlich.
Mit Optionen.
Das überrascht dich nicht. Mit Optionen, genau.
Also sowas haben wir noch. Jetzt kurz noch einmal loswerden. Ich habe das echt mal überlegt, ob du nicht einfach mal so einen krassen Pivot hinlegen könntest. Also plötzlich verkaufst du jetzt so Optionscoachings für 10.000 Euro. Ja.
Ja, also man sieht das ja viel, ne? Also viele Influencer, die sich reorientieren, nach einer Zeit lang wird das Thema irgendwie langweilig. Was ich ganz interessant fand, habe ich auch ganz offen mit ihm drüber gesprochen, war der Finanzvezier Albert Warnecke. Es war so die ETF-Ikone überhaupt, oder ist es, also weiß ich jetzt nicht, aber der hat wirklich die nerdigsten Er hat wirklich die nerdigsten Blogartikel geschrieben, so zum Thema ETFs und wirklich alle Fragen dazu beantwortet. Super, super Blog, kann ich euch nur empfehlen.
Ich kenne ihn, ja, ich liebe ihn.
Gell, finde ich auch. Der hat auch so eine schöne, humorvolle Art, also wirklich so mega. Typ, den ich voll schätze. Und der hat so ein Pivot hingelegt. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist oder sowas, ne? Aber seine Community hat ihn zerfleischt. Und zwar ist er in einen aktiven Fonds eingestiegen, also nicht mit seinem Geld, sondern als Co-Geschäftsführer oder Founding-Partner oder wie auch immer. Und die verfolgen irgendwelche aktiven Strategien, irgendwas mit, das kennst du dich ja wahrscheinlich 100-mal besser aus als ich, irgendwas mit Volatilität traden oder was auch immer. Und der hat es kommuniziert und wurde zerstört von seiner Community. Also wirklich, das hat mir, gut, ihm kann das egal sein, weil so in eigenen Worten, wie er das erzählt, er hat sehr früh bei Yahoo Deutschland angefangen und irgendwann hat er das mal so ganz trocken gesagt, damit habe ich ausgesorgt. Irgendwann hat er das mal so gesagt, das heißt, damit hat er so sein Geld gemacht und dann hat er so aus Langeweile in Anführungszeichen und der Problematik, sich selbst mit den eigenen Finanzen beschäftigen zu müssen, in diese ETF- und Passiv-Investieren-Thematik eingelesen. Und das hat er dann durchgespielt sozusagen, wie so ein Computerspiel. Und hat gesagt, so, jetzt brauche ich das Nächste. Jetzt mache ich bei irgendeinem Fonds mit. Spannende Sache, fand ich.
Also ich habe das tatsächlich auch verfolgt. Ich habe das aber nicht von der Community, habe ich nicht so mitbekommen. Ich bin ja da eher so ein bisschen unter so einer Glocke und krieg von anderen Leuten gar nicht so viel mit. Aber was er im Wesentlichen macht, was die machen, sind ETFs, aber plus Managed Futures Fonds, also so vor allem auch Trendfolger. Und ich glaube, den Asenagon-Wohler-Fonds haben sie drin. Also die Idee ist eigentlich, ich bin ja eigentlich sehr offen für so eine Idee, auch wenn ich nicht jetzt weiß, ob sie da wirklich gute Produkte ausgewählt haben. Aber die Idee ist halt, die Portfolio-Wohler zu senken. Und gerade im Hinblick auf eine potenzielle Auszahlungsphase später willst du ja vielleicht nicht mehr so viel Wohler im Portfolio haben. Und Anleihen waren zumindest vor 2 Jahren noch scheiße. dann kommst du halt auf solche Sachen. Jetzt aber bitte nicht alle da jetzt anlegen oder so, das möchte ich nicht als Werbung verstanden wissen. Ich sag bloß, ich kann so den Gedanken zumindest verstehen, wo er herkommt. Aber wie du sagst, es passt halt überhaupt nicht zu dem Gedanken, eben von aktiven Sachen die Finger zu lassen.
Ja, also ja und nein. Also ich kenne das Produkt da überhaupt nicht. Ich habe auch gar nicht versucht, das zu durchblicken. Und er macht auch null Werbung dafür. Also klar, doch, also er sagt halt, dass er das macht und weist auch darauf hin. Aber wäre jetzt nicht so, als würde er sagen, ey, schmeißt mal alle eure ETF-Portfolios weg und kommt mal in meinen Fonds rein. Das macht er nicht. Hat er auch gar nicht nötig. Genau, aber damit wollte ich eigentlich nur sagen, wie empfindlich, solche Pivots sein können oder grundsätzlich sind, ne? Im Endeffekt muss man, und da würde ich Albert auch, also den Finanzvisier komplett in Schutz nehmen, ist das natürlich komplett den Creatoren überlassen, wozu sie Content kreieren wollen. Also ich glaube nicht, dass du ein Anrecht als Hörer oder Zuschauer oder sonst was hast, dass dein Lieblingsinfluencer immer genau das produzieren muss, worauf er Bock hat. Ich war jetzt letzte Woche handwerklich tätig und der französische Kanal geht ja so ab und da habe ich spaßhaft schon zu meinem Kumpel Felix gesagt, habe gesagt, ja, herzlich willkommen, du übernimmst jetzt das Influencer-Game. Ich habe jetzt gelernt, wie man Parkett verlegt. ich habe ein neues Hobby, mach's gut, hier ist der Finanzhaus-Kanal, da sind die Schlüssel.
Let's go,
genau. Du kannst dann den Podcast übernehmen. Du machst dann mit Markus den Podcast. Ihr macht ja sowieso immer die All-Time-Highs und dann bin ich ja auch völlig ersetzbar.
Ich hab bloß vor Markus Angst, der provoziert dann bloß wieder irgendwelche Shitstorms.
Ja, aber letztes Mal ging's ja.
Noch. Wer weiß, was da noch kommen mag.
Wer weiß, was da noch kommt. Er hat noch keine Trading-Scams aufgedeckt. What the finance? Jetzt müssen wir noch über ein heißes Thema sprechen, nämlich wann die USA pleite gehen, oder? Also das liegt dir, glaube ich, noch am Herzen.
Ja, das liegt mir noch am Herzen, aber man kann sich etwas beruhigen. Also irgendwie kam gestern oder vorgestern noch mal deutlich viel Steuergelder rein für Frau Yellen auf ihr Konto. Also ohne Scheiß, genau so. Und jetzt sind wir im Juli. Jetzt sind wir wahrscheinlich nicht mehr im Juni, wann sie pleite gehen, jetzt sind wir im Juli. Und es kommt so eine minimale Bewegung auch in die Verhandlung rein. Herr Biden schließt jetzt Verhandlungen mit dem Herrn McCarthy im Repräsentantenhaus nicht mehr aus, sondern sagt, man kann durchaus mal sprechen, vielleicht, wenn die vorher ausschließen, dass wir ausfallen, dass wir einen Default haben. Das haben sie eh alle immer schon ausgeschlossen. Also vielleicht öffnet sich da ein Weg, irgendeine überparteiliche Lösung zu finden.
Und es gibt da zwei Dinge, die man nicht miteinander verwechseln darf, ne? Da weißt du immer ganz gerne drauf hin. Und ich muss zugeben, dass ich die in der Vergangenheit auch immer ganz gerne verwechselt habe. Klär uns auf.
Die Schuldenobergrenze. Nämlich die, wenn der Staat dann wirklich pleite geht und der Government Shutdown, bei dem die Mitarbeiter nach Hause geschickt werden. Das hat eigentlich nichts miteinander zu tun, auch wenn es zeitlich zufällig manchmal zur gleichen Zeit ist. Und es halt auch deutsche Tageszeitungen gibt, die das vermischen. Wir sind jetzt nicht beim Shutdown, sondern wir sind bei der Obergrenze, also die finanzielle Atombombe, wie es, glaube ich, mal Frau Yellen gesagt hat, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, finanzieller Shutdown, Schuldenobergrenze gerissen würde heißen, die Amis defaulten auf ihre Anleihen.
Genau.
Und da so ziemlich die ganze Welt noch auf US-Dollar läuft, wäre das, glaube ich, nicht auszumalen, was da passieren würde, ja.
Ja, und jetzt muss ich aber noch eine Sache einbringen, die ganz am Anfang noch da gewesen wäre, weil du das US-Dollar angesprochen hast. Wir haben vielleicht einen neuen YOLO-Trade, Thomas.
Oh, okay.
Nämlich mein großes Idol Stanley Druckenmiller.
Den du unbedingt möchtest, dass wir den mal anfragen.
Genau, unbedingt anfragen für ein Interview. Mr. 30-30-0, also 30 Jahre Track Record, 30% per annum, kein Verlust, ja. Hat gesagt, er hat nur einen einzigen High Conviction Trade im Moment und das wäre Short den US-Dollar.
Echt?
Ja.
Aber Short gegen was? Also was ist dann die Währung, die du long gehst? Alles andere?
Alles andere. Also bei mir wäre es natürlich logischerweise irgendwie der Euro. Ich glaube, er denkt wahrscheinlich eher an einen größeren Währungsbasket. Im gleichen Atemzug hat er gesagt, sein größter Fehler in der Karriere, was lustig ist, weil jedes Jahr hat er einen anderen größten Fehler. Sein größter Fehler war, dass er letztes Jahr nicht long US-Dollar gegangen ist. Aber er hat es irgendwie so formuliert, er hat es nicht übers Herz gebracht, den Herrn Biden und den Herrn Powell zu kaufen, weil anscheinend sind das aus seiner Sicht jetzt irgendwelche Clowns. Und deswegen ist er nicht long gegangen, aber jetzt würde er auf jeden Fall short gehen. und sagt, er glaubt halt, dass die Tatsache, dass der Dollar jetzt als Waffe benutzt worden ist, vor allem im letzten Jahr mit den Sanktionen, dass es dafür sorgen wird, dass immer weniger Länder Lust haben, ihren Handel in Dollar abzuwickeln. Und das sieht man ja tatsächlich schon mit Brasilien zum Beispiel oder auch Argentinien.
Aber YOLO ist ja eigentlich, müsste ja eigentlich ein kurzlaufender Trade sein, oder?
Genau, das ist mein Problem. Wenn, dann wäre es ein länger laufender YOLO-Trade.
Ja, eben.
Das passt eigentlich nicht so, oder?
Ja, eben, genau. Also wir wollen ja jetzt nicht monatelang über Euro und US-Dollar quatschen. Was gäbe es langweilig?
Ich finde das geil.
Ich weiß. Ich provoziere bewusst. Ich wollte aber noch eine Sache ansprechen, die du, ich glaube, in einem Patreon-Video mal, nochmal zurück zum Thema Schuldenobergrenze, weil ich das wichtig finde zu verstehen, ja.
Ja.
Die Amis haben ja den großen Vorteil, dass sie, wenn sie sich verschulden sie sich ja quasi sich selbst gegenüber. Weil sie ja quasi die Hoheit über ihre Währung haben.
Okay, ja.
Das bedeutet, wenn sie jetzt entscheiden, ja, die Schuldenobergrenze passen wir an, also du darfst dich prozentual auf dein GDP, so wird die, glaube ich, definiert, ne, die Schuldenobergrenze.
Absolut in Cash, das ist ein Hardcore-Cash-Betrag.
Ach so, absolut, das ist ein absoluter Betrag, okay. Dann, dann ist das hier in Europa mit dem, ich glaube,
genau.
Das sind mit den Schengen, nee, Schengen war das nicht, das ist ein anderes Abkommen.
Nein, das ist das andere, Maastricht meinst du.
Maastricht, genau. Und die Amis passen das an, die dürfen sich also mehr verschulden und diese Schulden werden ja dann entweder am internationalen Kapitalmarkt gekauft, also von allen möglichen Leuten, die gerne in US-Staatsanleihen investieren wollen und teilweise auch von der Fed, also der US-Zentralbank sozusagen. Die wiederum schüttet aber ja ihre Gewinne aus an die, also ihre Zinsgewinne an die US-Regierung selbst. Das heißt, das meine ich halt, das ist ein Teil davon, sie sich quasi sich selbst gegenüber ausschütten und somit ist es ja quasi nichts anderes als eine Geldmengenausweitung.
Also es ist übrigens in Deutschland auch so. Also die Anleihen, die die EZB kauft oder die Bundesbank, der Gewinn der Bundesbank wird ans Finanzministerium ausgeschüttet. Also das wird, glaube ich, nicht so nach offen getragen, weil man wahrscheinlich diesen Eindruck vermeiden möchte, dass es auch ein Hintergedanke bei den Anleihekäufen war. Aber man kann sich schon so geschickt so ein bisschen der Schuldenproblematik nicht entledigen, weil es so ein Roundtrip des Geldes irgendwo ist. Und dann natürlich auch Reibungsverluste existieren, gerade wenn du Verluste auf anderer Seite machst, wie die Fed im Moment. Aber man kann diese Schuldenproblematik doch deutlich abmildern. Und tendenziell, das wurde in Japan auch schon mal diskutiert, also tendenziell könnte die Zentralbank auch irgendwann einfach mal random sagen, okay, gut, die sind jetzt alle erlassen, die Schulden, die sind weg. Und dann, keine Ahnung, was dann passiert. Also
du könntest einfach die Schuldenobergrenze abschaffen und sagen, gibt's nicht, wir machen einfach weiter Schulden, so wie es passt.
Ja, aber da haben beide Parteien keinen Bock drauf, weil die Schuldenobergrenze ist gut, die kannst du immer benutzen, wenn du selber nicht an der Macht bist, damit du irgendwas durchsetzt beim anderen.
Ja, genau. Ist ja ein Leverage, ja.
Genau.
Definitiv. Ich finde es aber wichtig zu verstehen, diese Zusammenhänge, weil wenn man sonst über Schulden nachdenkt, dann denkt man so ein bisschen aus der Privatpersonenperspektive und da gibt's ja einen natürlichen Schuldencap. Nämlich dann, wenn du so viel Zinsen bezahlen musst, wie dein Einkommen ist, allerspätestens zu dem Zeitpunkt, ist der Hahn dicht und dann gibt's nichts mehr Neues. Was man halt verstehen muss, ist, dass es auf Staatenebene erstmal zwei Effekte gibt. Also erstens mal, du bekommst durch diese Schulden, also es ist erstmal nur eine Geldmengenausweitung, also und auf der anderen Seite laufen diese Schulden auch nahezu unendlich lang. Also Staaten haben ja keine Lebensdauer und können sich sozusagen unendlich oft refinanzieren. Also die einen Schulden müssen zurückbezahlt werden, nimmst du einfach neue auf. Das, was bei Privatpersonen auch nicht funktioniert, es gibt viele Menschen, die sterben trotzdem noch mit Schulden, aber du wirst nicht mit 85 nochmal einen neuen Kredit bekommen über 10 Jahre Laufzeit.
Genau, und der Staat kannst du das halt immer machen. Das einzige Problem, das du halt theoretisch hast, ist, wenn die Zinszahlungen, die du tätigen musst, wenn die nicht größtenteils bei der Zentralbank liegen, sondern beim Privatsektor und dann irgendwann du an dem Privatsektor so viel zahlen musst, dass dein Staatshaushalt auffrisst, wohin wir zusteuern. Aber wahrscheinlich wird halt vorher in irgendeiner Art und Weise die Schulden entweder bei der Zentralbank monetarisiert oder irgendwas anderes. Und dann sind sie wieder egal.
Genau.
Was alles bullisch für Aktien ist, also.
Das stimmt. Und was dann noch ein bisschen eine Problematik ist, ist, also in diesem Zusammenhang ist halt immer ein großer Vorteil, wenn du deine eigene Währung hast. Ne? Weil wenn du dich in Fremdwährungen als Staat verschuldest, sprich Emerging Markets, dann kannst du deine Schulden überhaupt nicht selbst irgendwie loswerden, sondern wirst immer schön bezahlen müssen an diejenigen, die halt die Hand über dieser Währung haben.
Genau, dann ist noch besser, wenn du eher wie die Japaner bist, wo du komplett im eigenen Land eigentlich verschuldet bist, aber parallel noch über 1000 Milliarden an US-Dollar rumliegen hast. Hm. Das heißt, du hast auch noch die ausländische Währung, zusätzlich zu der eigenen, die du eh drucken kannst.
Als Sicherheit.
Hm. Oder als genau, Asset. Als Asset. Kannst du benutzen, um deine eigene Währung zu stärken, wenn du unbedingt musst. Hm. Oder um die Amis zu ärgern, wenn du alles verkaufst.
Ja, weiß nicht, ob die Japaner das machen würden, aber ja.
So, vermutlich
haben sie ein Leverage in der Hand. Die Chinesen haben ja auch Riesen. Ja, sind die Chinesen genau. Nicht die größten Schuldner der oder Gläubiger, sorry, der USA?
Ich glaube, die Japaner waren lange Zeit auf Platz 1 und haben die Chinesen übernommen oder so, aber ja, genau. Also die könnten natürlich, wenn die Chinesen jetzt einfach von heute auf morgen sagen, wir machen jetzt the unlimited market order, wir dumpen einfach alles, was wir haben an US-Staatsanleihen. Genau,
Dümbit. Dümbit. Bogdanov haben entschieden, genau. Wie Dümbit.
Geil. Das ist glaube ich, Game Over.
Ja. Ja, spannend. Holger, ich glaube, wir haben es für heute wieder geschafft. Ja. Sind noch ein paar Themen offen. Vielleicht können wir anteasern. Nächste Woche können wir gerne mal über Geldmarktfonds sprechen. Ist ein hottes Topic, was jeden interessiert. In der Zwischenzeit schaut gerne mal auf die ETF-Suche bei uns vorbei. Wir haben Geldmarkt-ETF, Werbeblock Ende. Und wenn ihr euch schön damit eingedeckt habt und all euer Geld da rein investiert habt, dann erklären wir euch nächste Woche, was das ist. Was hältst du davon?
Das wird super. Wird geil.
Das wird super. Dann haben wir auch wieder ein paar Fragen, die wir angehen. Und ansonsten wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende. Regt euch nicht so sehr drüber auf, dass Wiesmann an die Amis geht.
Genau. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.